ARD. Herzlich willkommen an Bord.
Ja, herzlich willkommen auch von mir zur Hafenrundfahrt auf der MS Klima. Wir nehmen euch heute mit nach Rotterdam, einen der größten Häfen der Welt mit ganz viel Tradition.
Vom Juice Terminal des mehr als 100 Jahre alten Eiselhafens aus flossen unter anderem Millionen Liter brasilianischen Orangensafts nach Europa. Kurz, ein echter Saftladen.
Ja, Hüstel, der Joke musste wahrscheinlich gemacht werden. In echtes Rotterdam aber natürlich kein Saftladen, eher sowas wie ein Ölladen. Und darum geht's. Fossile Energie aus aller Welt hat den Hafen groß gemacht, hat der Stadt und den Niederlanden zu Wohlstand verholfen. Und davon wegzukommen, hin zu grüner Energie, das ist eine Riesenherausforderung.
And if you look to the total amount of energy that we use all over the world, then it's so big. It's a system that developed over 100 years that we have to decarbonize in such a short time frame.
Also ein über mehr als 100 Jahre entwickeltes System mit so viel Öl und Gas, und all das muss Rotterdam jetzt durch grüne Energie ersetzen. Die Zeit ist knapp, sagt der Hafenmanager Randolf Weterings, aber er und seine Kollegen wollen den Wandel ermöglichen.
My wish list for today is to help projects that are currently on the table, that are far developed, give them that extra push, that they can make CO2 reduction a reality.
Wie Weterings das konkret anstellt, wie er die grünen Projekte im Hafen pusht und was wir in Deutschland davon lernen können, das erfahrt ihr heute bei uns, denn mittlerweile gilt Rotterdam tatsächlich als Vorreiter beim Umstieg auf erneuerbare Energien. Unter anderem entsteht hier die größte Wasserstofffabrik in Europa. Neue Folgen von uns gibt's jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst Podcasts hört. Ich bin Arne Schulz von NDR Info. Hi, schön, dass ihr an Bord seid.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Ich habe euch mal ein paar Fakten zum Öl rausgesucht. Pro Jahr macht die Öl- und Gasindustrie weltweit mehr als 3 Billionen Euro Umsatz. Das sind Einnahmen, damit könnte man 6 Jahre den ganzen Bundeshaushalt finanzieren zum Beispiel. Und noch immer steigt die globale Ölproduktion leicht an, obwohl sie für das Erreichen der Klimaziele eigentlich schnell fallen müsste. Klingt nicht nach Fortschritt. Das fossile Geschäft ist einfach zu lukrativ, um mal ebenso zu verschwinden. Und trotzdem gibt's einen Wandel, und der gewinnt auch an Tempo. Insgesamt wird immer mehr Geld in Erneuerbare investiert, 1,6 Billionen Euro pro Jahr zuletzt. Das sind 600 Milliarden mehr, als Investoren in die fossile Produktion stecken. Und der Vorsprung der Erneuerbaren, der wird von Jahr zu Jahr größer. Und das hat dann auch Folgen. Selbst Orte, die wichtige fossile Zentren sind, beginnen sich zu verändern. Und dafür ist Rotterdam ein ganz gutes Beispiel, finden wir. Und deshalb ist mein Kollege von NDR Info, Marc-Oliver Rehrmann, für euch hingefahren. Hi, Marc-Oliver.
Hi, Arne.
Rotterdam Zentral ist ein Punkt von diesen drei.
Du bist ja klimaschonend mit dem Zug aus Hamburg nach Rotterdam gereist. Hat dann aber wahrscheinlich ein Weilchen gedauert, oder?
Ja, bis Rotterdam sind es etwa 6 Stunden. Aber hey, das war okay, zumal ich da eh schon immer mal hin wollte. In Rotterdam war ich mit Randolf Weterings verabredet, dem Hafenmanager vom Anfang der Folge. Aber weil ich nach meiner Ankunft noch Zeit hatte, bin ich erstmal ins Maritime Museum. Das Museum liegt im Stadtzentrum, direkt am Wasser, im ältesten Teil des Hafens. Und da bekommt man ein gutes Gefühl für diese Stadt und den Hafen.
Ja, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, also damit wir einen Eindruck kriegen von Rotterdam. Wie ist dieser Hafen überhaupt so groß geworden?
Ja, der Hafen hat eine lange Geschichte. Er wurde im 17. Jahrhundert gegründet und war dann aber lange Zeit nicht viel mehr als ein kleiner Fischerhafen. Das änderte sich erst spät im 19. Jahrhundert. 1880 wurde hier das erste seetaugliche Dampfschiff der Niederlande gebaut. Der Hafen wuchs und wuchs. Im 20. Jahrhundert war er zeitweise sogar der größte Hafen der Welt. Jetzt liegt er immerhin noch in den weltweiten Top 10. Und ganz wichtig für den Hafen war und ist, neben den Containern, das Geschäft mit Erdöl.
So können in Europa allein in Rotterdam de grootste tankers ter wereld komen. Hier lossen ze per keer miljoenen liters ruwe olie.
Ja, da ging es jetzt um Erdöl, ne? Also so viel konnte ich zumindest raushören.
Genau. Im Film sagen sie, das Öl macht Rotterdam überhaupt erst zum größten Hafen Europas. Ganz viel Rohöl kommt hier an, weil im Hafen selbst die größten Tanker festmachen können.
Und das heißt ja eigentlich, Rotterdam ist tatsächlich sowas wie ein fossiles Drehkreuz für die ganze europäische Wirtschaft, oder?
Auf jeden Fall. Rund 100 Millionen Tonnen Rohöl aus aller Welt landen jedes Jahr in Rotterdam. Die eine Hälfte davon wird im Hafen weiterverarbeitet, vor allem zu Brennstoffen. Die andere Hälfte geht per Pipeline an weitere Raffinerien, auch in Deutschland. Die Rotterdamer sind übrigens stolz darauf, dass 13% des gesamten Energiebedarfs in Europa über ihren Hafen abgedeckt werden.
Ja, das ist ja tatsächlich eine Menge. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich war noch nie da. Diese Raffinerien, die Öltanks und so weiter, sind die direkt im Stadtzentrum? Also ich meine, dann ist die Stadt wahrscheinlich ein Moloch, oder?
Nee, also von denen ist im historischen Hafen gar nichts zu sehen. Die liegen weiter außerhalb. Bei einer Hafenrundfahrt, die ich dann gleich nach dem Museum gemacht habe, so richtig schön auf dem Touri-Schiff auf dem Oberdeck, da ist mir erst klar geworden, wie riesig der Hafen ist.
Der 40 Kilometer lange Hafen von Rotterdam hat eine solide, gute Reputation. Der Hafen konkurriert mit den asiatischen Giganten in der weltweiten Top 10.
Ja, 40 Kilometer und das hast du alles auf der Hafenrundfahrt gesehen?
Nee, längst nicht. Die Tour dauerte 75 Minuten, aber da habe ich nur einen Bruchteil des Hafens gesehen. Die Raffinerien, also diese riesen Anlagen, die habe ich noch gar nicht zu Gesicht bekommen.
Aber das hast du dann am nächsten Morgen nachgeholt.
Da bin ich mit der U-Bahn 20 Minuten aus dem Stadtzentrum rausgefahren, in Richtung Nordsee, bis zur Station Pennies.
Station Pennies. Links abstoppen.
Pennies ist eine Ecke von Rotterdam, die man in der Stadt vor allem deshalb kennt, weil Shell dort seine gigantische Raffinerie stehen hat. Sie wurde 1902 errichtet, um Erdöl aus Sumatra zu verarbeiten, damals eine niederländische Kolonie. Später war die Anlage zeitweise die größte Raffinerie der Welt. Aktuell gilt sie immer noch als die größte Europas. Dort hat mich dann netterweise die Pressesprecherin der Hafenbehörde Mandy Rose abgeholt.
Hi Mandy.
Hi, it was you. Good morning.
Hi, good morning. Nice to meet you.
Nice to meet you. You were waiting there.
Yeah, but it's fine. Yeah.
Okay, I wasn't sure whether you were.
Thank you for very much for giving me a lift.
Of course.
Sie hat mich dann in ihrem Wagen mitgenommen. Wir wollten nämlich raus bis ans Ende des Hafens, wo gerade die Zukunft entsteht. Und die Station in Pennies war ein guter Treffpunkt. Quasi auf halber Strecke. Wir waren dann noch eine halbe Stunde mit dem Auto unterwegs, immer durch das Hafengebiet. Das war echt irre. Eine Industrieanlage nach der anderen. Riesige Energietanks, dann mal ein Kohlekraftwerk oder auch eine weitere Raffinerie, etwa von BP. Und wenn man das sieht, finde ich, kann man sich kaum vorstellen, dass vieles davon innerhalb der nächsten 25 Jahre für den Klimaschutz aufgegeben wird.
Einfach weil es so beeindruckend ist, wie viel fossile Energie da noch ist. Ne? Also da wird es schon eine ziemliche Dynamik brauchen und eine Dynamik, die wahrscheinlich weit über das bisherige hinausgeht. Die Herausforderung, haben wir schon gesagt, ist einfach extrem groß.
Es gab auf dem Weg auch einige kleinere Anlagen für nachhaltige Brennstoffe. Aber der mit Abstand größte Teil dort sind noch Geschäftsmodelle, die auf fossilen Energien basieren. Du hattest es ja am Anfang gesagt. Das sind Geschäfte, mit denen sich seit Jahrzehnten sehr, sehr viel Geld verdienen lässt.
Mhm. Aber es gibt ja eben auch den Versuch, dort neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Deshalb warst du ja dort unterwegs. Und auch da, muss man sagen, wird in Rotterdam mittlerweile ordentlich geklotzt.
Ja, absolut. Unser Ziel war die sogenannte Maasvlakte 2. Das ist eine künstliche Landfläche, die von 2008 bis 2013 aufgeschüttet worden ist, weil man einfach neuen Platz für den Hafen schaffen wollte. Was mich dort erwartet, hat mir Mandy Rose schon im Auto verraten.
And then in the Maasvlakte there is of course a lot of containers because it's close to the sea where the big ships are coming in.
Also auf der Maasvlakte gibt es riesige vollautomatisierte Containerterminals. Und was mich vor allem interessiert hat, dort entsteht gerade Europas größte Produktionsanlage für grünen Wasserstoff mit dem schönen Namen Holland Hydrogen One.
And also the 200 megawatt Holland Hydrogen One green hydrogen factory is being built at the Maasvlakte as well. And we're heading towards that site.
Und dann waren wir endlich da, am Strand.
Am Strand? Nee, du solltest ja eigentlich dann nach grünen Technologien suchen, mein Lieber. Also du warst dann am Strand.
Genau, also wir waren dann einfach ja am Ende des Hafens sozusagen, so mit Blick auf die Nordsee. Auf einmal gab es da eben nach den ewigen Industrieanlagen einen großen Strand, richtig mit Dünen und so. Mandy hat mir erzählt, dass das ein beliebter Surferspot ist. Und dort eben, ganz in der Nähe, auf einer kleinen Anhöhe, habe ich dann endlich Randolf Weterings getroffen, direkt unter einem Windrad.
Hi Randolf, nice
Hello.
To meet you.
Nice to meet you. Good that you're here.
Yeah, thanks for the invitation.
Yeah, sure.
Yeah. What a perfect place to meet under
a window, right?
Yeah.
Yeah. This is, I think, for energy transition, this area is the most interesting one at this moment because everything is in construction. You see the old industry, the new industry. So that's great.
Ja, Da hört man richtig den Wind und die Windräder, ne?
Ja. Genau, es war ganz schön zugig da oben, wo wir standen, aber man hatte eben einen guten Ausblick. Randolf Weterings ist der Verantwortliche bei der Hafenverwaltung, der die Energiewende vorantreibt und damit ein Jahrhundertprojekt, wenn man so will. Bis 2050 will der Hafen klimaneutral sein, genauso wie die Niederlande als Ganzes. Wenn aber der Rotterdamer Hafen mit seinem riesigen CO2-Fußabdruck das nicht schafft, schaffen es auch die Niederlande nicht. Der Hafen nämlich kommt auf allein rund 22 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das sind fast 20% aller Emissionen in den Niederlanden.
So it's a huge footprint for energy here in Rotterdam that we have to decarbonize.
Ja, 2050, hattest du jetzt gerade gesagt, klimaneutral, das dürfte ja aus Sicht von Klimaschützern eher so das allerletzte Datum sein, was noch irgendwie akzeptabel ist. Aber in Rotterdam ist der Weg zur grünen Wirtschaft eben auch besonders steinig, ne? Das haben wir auch schon gehört. Randolf Weterings hat eine zentrale Position für diesen Wandel. Deswegen ist ja auch interessant, finde ich, was ist das so für ein Typ? Was treibt den an?
Also ich würde sagen, also ein sehr netter, sympathischer Typ schon mal auf jeden Fall. 40 Jahre alt, also noch recht jung. Zumal, wenn man bedenkt, er ist schon seit 2016 bei der Hafenbehörde in Rotterdam. Und seitdem arbeitet er auch daran, die so neue Geschäftsmodelle im Hafen voranzutreiben. Also alles, was es bisher gegeben hat, die alten Geschäftsmodelle, Öl zum Beispiel, von dem will man sich ja verabschieden, da muss jetzt eben was Neues kommen. Und das will er eben vorantreiben. Und dass das Ganze dann auch noch dem Klimaschutz dient, motiviert ihn besonders, sagt er. Und natürlich freut er sich jetzt, dass es endlich losgeht, dass jetzt die ersten Projekte sichtbar werden. Wie jetzt hier diese Wasserstofffabrik.
So we are in the, at the end of the port of Rotterdam. So very close to the sea. On the left-hand side you see, well, the North Sea. In between you see a lot of windmills. And then a little bit to the right you see the conversion park. So this is our first large-scale electrolysis site.
Also, auf der einen Seite die Nordsee, wo in der Nähe zum Hafen immer mehr Offshore-Windparks entstehen. Auf der anderen Seite der Ort, wo der Strom von den Windrädern ankommt. Und dieser Strom wird übrigens auch genutzt für die Wasserstoffanlage, die dort gerade entsteht.
Bei Wasserstoff ist es ja so, dass die meisten großen Projekte in Europa noch in der Planung sind, noch gar nicht tatsächlich gebaut sind. Das ist hier aber anders, die ist schon im Bau.
Genau, die sind also recht weit vorne und nächstes Jahr soll die Produktion auch schon starten. Das Ganze sieht übrigens recht unspektakulär aus, wenn man so hört, die größte Anlage Europas. Aber was man sieht, ist eigentlich nur eine Industriehalle, die eigentlich wie jede andere Industriehalle auch aussieht. So hellgrau, auch nicht sonderlich riesig, ich glaube, man kann sich das schon ganz gut vorstellen. Eigentlich könnte das auch eine Lagerhalle für Fitnessgeräte oder sonst etwas sein. Aber in der Halle wird gerade ein Elektrolyseur aufgebaut. Also eine Anlage, mit der man mit Hilfe von grünem Strom aus Wasser Wasserstoff gewinnen kann. Es ist ein Milliardenprojekt. Finanziert übrigens von Shell.
Ja, Shell können wir auch noch zwei, drei Worte vielleicht kurz zu verlieren. Die Internationale Energieagentur sagt ja, Öl- und Gasproduzenten sind nur für 1% der Investitionen in grüne Energien verantwortlich. Shell ist ein Ölkonzern, der noch viele Milliarden mit seinem fossilen Geschäft verdient. Durch dieses eine Großprojekt werden die also jetzt nicht zum nachhaltigen Unternehmen, also so weit würde ich nicht gehen. Aber die haben eben auch Geld zum Investieren, auch in grüne Technologien. Und ja, das macht dann in Rotterdam schon einen Unterschied, ne?
Ja, also für Randolph persönlich ist es auch ganz wichtig, dass es jetzt endlich losgeht. Ne? Das bislang, jahrelang standen die Projekte nur auf dem Papier, es wurde diskutiert und überlegt und gemacht. Aber jetzt geht es endlich los und das ist für ihn ein ganz wichtiger Schritt nach vorne, auch wegen der Größe des Projekts.
It's important because this is the first one on large scale in electrolyzers, because we need a lot of hydrogen, clean hydrogen in the future.
Also, der Elektrolyseur hat 200 Megawatt Leistung. Zum Vergleich, im Hamburger Hafen wird ab Mitte nächsten Jahres auch ein großer Elektrolyseur gebaut. Das gilt als eines der größten Vorhaben in Deutschland. Der hat dann in der ersten Bauphase 100 Megawatt, also die Hälfte. Die Anlage in Rotterdam ist also enorm, aber zukünftig wird man noch viel größere Produktionsstätten für grünen Wasserstoff brauchen.
It's a tremendous factory. It's still a small in the terms that we need in the future. So it's still a pilot.
Es ist also im Grunde immer noch nur eine Pilotanlage. Bis zum Jahr 2030 sollen es im ganzen Hafen von Rotterdam schon mindestens 2000 Megawatt an Leistung sein. Also das Zehnfache von dem, was gerade entsteht. Und sie haben noch weitere Pläne. Bis 2050 sind sogar 20.000 Megawatt geplant, also dann das Hundertfache.
Wenn ihr uns regelmäßig zuhört, dann seid ihr wahrscheinlich ganz gut im Film, was den grünen Wasserstoff angeht. Unser kurzes Update vom Januar dazu packen wir euch nochmal in die Shownotes unter dieser Folge. Auch damals spielte Rotterdam ja schon eine kleine Nebenrolle. Damit wir aber alle auf dem gleichen Stand sind, gibt's jetzt auch noch unseren kurzen Exkurs. Wofür brauchen wir grünen Wasserstoff? In der Industrie spielt Wasserstoff schon seit langem eine wichtige Rolle. Mit ihm lässt sich zum Beispiel künstlich Ammoniak herstellen. Und der landet weiterverarbeitet als Dünger auf unseren Feldern. Wasserstoff braucht man auch in Raffinerien als eine Art Reinigungsmittel bei der Herstellung von Benzin. In Zukunft dürfte der Bedarf weiter steigen. Mehrere Industriezweige wollen mit Hilfe von Wasserstoff klimafreundlicher produzieren. Stahlwerke könnten große Mengen benötigen. Der Umbau der Hochöfen in Deutschland hat schon begonnen. Und auch als Kraftstoff spielt Wasserstoff in Zukunft wohl eine größere Rolle, besonders in Flugzeugen und Schiffen. Aktuell ist Wasserstoff allerdings meist noch ziemlich klimaschädlich, weil er mit Erdgas hergestellt wird. Grün wird er erst, wenn man ihn in sogenannten Elektrolyseuren erzeugt, die mit Ökostrom betrieben werden. Dieses Verfahren steht noch immer am Anfang. Die neue Anlage im Hafen von Rotterdam könnte deshalb eine Art Leuchtturm werden. Mit ihr wird sich die verfügbare Produktionskapazität in Europa auf einen Schlag fast verdoppeln. Also, vielleicht sollten wir noch ergänzen, grüner Wasserstoff hat natürlich auch ein paar Nachteile. Also für die Herstellung braucht man sehr viel Strom. Da ist es also effizienter, wenn es möglich ist, direkt auf Strom zu setzen. Und weil das heute eben noch keine Massentechnologie ist, sondern erst in der Entwicklung, ist der grüne Wasserstoff auch noch teuer. Trotzdem gilt das eigentlich unter Experten als total sicher. Die Industrie wird diesen Stoff definitiv brauchen.
Ja, genau. Das sehe ich so und das sieht auch Randolf Weterings von der Hafenbehörde in Rotterdam auch. Ihm ist klar, ohne Wasserstoff wird es nicht möglich sein, die CO2-Emissionen auf null herunterzufahren. Und das sei nun mal das erklärte Ziel.
So I am very convinced that without hydrogen we not come to zero emission. And that's of course the target that we have.
Weil es da draußen an unserem Treffpunkt unter den Windmühlen draußen so windig war, sind wir dann nach drinnen geflüchtet. In ein Besucherzentrum namens Futureland, einfach ein paar Autominuten weiter. Dort gibt es auch eine Ausstellung der Hafenbehörde über all die Projekte, die auf Mars Flagte 2 geplant sind. Und es gibt eine Cafeteria, wo wir bei einer Tasse Kaffee gemütlich weitersprechen konnten.
Ja, und ein bisschen aufwärmen. Will denn Rotterdam den ganzen Wasserstoff eigentlich selbst produzieren?
Nein, im Rotterdamer Hafen gehen sie davon aus, dass nur 10% vor Ort produziert werden und dass dann 90% des grünen Wasserstoffs importiert werden. In erster Linie auf dem Seeweg.
Ja, was ich mich dabei jetzt frage, weltweit sieht es ja nicht viel anders aus als bei uns, ne? Also die Produktion von grünem Wasserstoff steht auch da noch ziemlich am Anfang. Woher sollen denn diese ganzen Importe dann kommen?
Ja, das ist alles noch nicht ganz klar. Also der Rotterdamer Hafen ist da schon seit einiger Zeit hinterher und die Suche nach geeigneten Geschäftspartnern läuft eben auch schon, weltweit übrigens.
We are in contact with 180 projects worldwide in our database that we are in some role in contact with.
Also Randolf erzählt, die Hafenbehörde hat aktuell 180 Wasserstoffprojekte aus aller Welt in ihrer Datenbank. Jetzt geht es darum auszuloten, welches die vielversprechendsten sind. Und auch, wo sich Projekte aus einer Region bündeln lassen, damit sich die hohen Investitionen rechnen. Denn das darf man nicht vergessen, die Anlagen und die Terminals für die Verschiffung müssen in vielen Ländern erst noch errichtet werden. Und das kostet schnell mal hunderte Millionen Euro.
Ja, dann kommen ja noch die ganzen Herausforderungen beim Transport dazu. Trotzdem scheinen die Rotterdamer ja damit zu rechnen, dass der allergrößte Teil des Wasserstoffs in Zukunft importiert wird, hast du ja gerade erklärt. Warum bauen die dann aber überhaupt auch noch diese lokale Produktion auf?
Das habe ich Randolf Weterings auch gefragt.
So I think both will be there in the future, will play a significant role. Maybe local production will be a little bit more expensive in the future compared to import. But it also gives flexibility that also has a price. So I think you will see that it will both be developed.
Nochmal kurz zusammengefasst. Randolf sagt, grüner Wasserstoff aus lokaler Produktion werde auf lange Sicht wohl etwas teurer sein als der Wasserstoff, der in Ländern hergestellt wird, die einfach über sehr viel günstigen Solar- oder Windstrom verfügen. Aber wichtig sei es eben auch, so eine Art Verlässlichkeit zu schaffen. Also Die lokale Produktion bietet eben die Sicherheit, dass der Wasserstoff dann nie ausgeht. Das ist eben auch für die Industrie, die im Rotterdamer Hafen ansässig ist, wichtig. Er sagt eben auch, diese eigene Produktion hat schon ihren Preis. Die ganzen Investitionen darf man nicht vergessen. Aber er meint eben, es sei gut, wenn man nicht komplett auf Importe aus dem Ausland angewiesen ist.
Jetzt haben wir viel über grünen Wasserstoff gesprochen. Ist das das einzige Pferd, auf das Sie im Rotterdamer Hafen setzen?
Nein. Also Randolph meint, auch wenn Wasserstoff seit ein paar Jahren das magische Wort bei der Energiewende ist, für ihn ist klar, Wasserstoff wird nur ein Baustein sein. Man müsse für jeden Bereich schauen, welches die beste Alternative sei. Mal kann das Wasserstoff sein, in anderen Fällen eher eine Lösung mit Strom oder der Umstieg auf nachhaltige Brennstoffe. Zum Beispiel sind zwei sogenannte Bioraffinerien geplant, in denen nachhaltige Kraftstoffe für die Luftfahrt hergestellt werden sollen. Zudem wollen sie mit einer neuen Rohrleitung Restwärme aus der Industrie zum Heizen von Wohnungen nutzen. Auch auf mehr Recycling wird Wert gelegt, etwa auf das Wiederverwenden von Batterien und Kunststoffabfällen.
Well, I think for energy transition we need to implement all the technologies that make impact.
Randolph sagt eben auch, für die Energiewende sollte man jede Technologie nutzen, die was bringt.
Ja, und ich ahne aber schon, was er damit auch meint. Ich habe nämlich gelesen, dass der Rotterdamer Hafen stark auf die umstrittene CCS-Technologie setzt, also zumindest in Deutschland umstritten, also auf dieses Speichern von klimaschädlichem CO2 tief unter dem Meeresboden. Was haben die da vor?
Sie haben sogar richtig viel vor und da kommt Ihnen natürlich zugute, dass Sie mit dieser CCS-Technologie überhaupt keine Berührungsängste haben. Also die haben sich im Hafen schon für 2030 ein ziemlich ehrgeiziges Klimaziel gesteckt. Dann soll es im Hafen schon 55% weniger CO2-Emissionen geben im Vergleich zu 1990. Aber wir haben ja gehört, dass es dort gigantische Ölraffinerien gibt und viele Öltanks. Das wird also sehr schwierig. Und deshalb sagt Randolph Weterings, ohne CO2-Speicherung im Meer wird es nicht klappen.
And in our strategy, it's definitely an important key technology, definitely for making sure that the 2030 targets can be reached, and also in the future, CCS will become more important.
Also nicht nur bis zum Jahr 2030 soll das wichtig sein, diese CO2-Speicherung im Meer, sondern eben auch darüber hinaus, so für die Zukunft. Dazu eine spannende Zahl. Mehr als 40% der angepeilten Einsparungen im Rotterdamer Hafen sollen auf das Konto der CO2-Speicherung gehen.
Ja, das ist echt viel, ne? Und das werden zumindest hier in Deutschland wohl nur wenige Klimaaktivistinnen und Aktivisten so sehen, dass das der Königsweg ist.
Das stimmt sicherlich. Also mein Eindruck bei meinem Besuch in Rotterdam war, die gehen da sehr pragmatisch ran. Also die schließen keine Option von vornherein aus. Und dass sie so viel CO2 abscheiden und speichern wollen, hat auch mit dem Standort zu tun. Vor der Küste, da haben sie sozusagen Glück, gibt es leere Gasfelder, die für die Kohlendioxidspeicherung geeignet sind. Zudem, so sagt es Randolph Weterings, lasse sich das CO2 in bestimmten industriellen Prozessen leicht auffangen und per Pipeline aufs Meer rausbringen.
So it's quite an easy and or quite a cheap solution in order to decarbonize.
Also mit der CO2-Speicherung könne man in kurzer Zeit einfach und sehr viel Kohlendioxid einsparen. Und billig sei es auch noch.
Es gibt dann aber ja auch eine viel kritischere Sicht auf diese Sache. Und zwar, dass wir dadurch die fossile Produktion mit Erdgas, dass wir die künstlich am Leben erhalten. Friedhof Steiß, der ist Professor an der Uni Stuttgart und Vorstand des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. Und der sieht den blauen Wasserstoff schon eher kritisch.
Also ich bin da sehr zurückhaltend. Wir brauchen eine technologische Weiterentwicklung, weil die Abscheideraten heute noch zu gering sind und da braucht man andere, neuere Verfahren.
Also bei bestehenden Anlagen wird bislang in der Regel wohl nicht das ganze CO2 aufgefangen, sondern oft ist die Rede von maximal 80-90%.
Ein weiteres Argument, und das ist sicher eines der entscheidenden, ist, dass diejenigen, die blauen Wasserstoff anbieten, genauso langfristige Abnahmeverträge brauchen, wie man das bei in der Energiewirtschaft üblicherweise hat, also 20, 30 oder mehr Jahre. Und das halte ich jetzt für schon etwas schwierig, sich darauf einzulassen.
Ja, schwierig, weil dieser blaue Wasserstoff dann eben keine Brückentechnologie mehr wäre, sondern eine Lösung, die langfristig gewählt wird, um weiter wie bisher aus Erdgas Wasserstoff zu produzieren. Und das hält er eben nicht für sinnvoll.
Okay, aber das ist dann ja schon ein größerer Kritikpunkt an der Strategie des Rotterdamer Hafens, oder?
Ja, das ist ein großer Kritikpunkt. Wobei jetzt Frithjof Steiß das auch nicht so verteufelt hat oder so, ne? Der sieht das schon einfach als Diskussion, die man jetzt führen muss. Und in der Abwägung sieht er diesen Weg halt eher skeptisch. Was die Klimabemühungen des Hafens insgesamt angeht, davon ist er aber richtig überzeugt. Also er sagt, die sind total engagiert, die schieben vieles an, haben wirklich so eine Art Vorreiterrolle. Er war vergangenes Jahr selbst vor Ort und hat sich alles angesehen.
Natürlich sind die anderen Häfen auch aktiv, aber Rotterdam ist der mit Abstand größte Hafen in Europa, den wir haben. Und sie haben auch im Unterschied zu anderen Häfen sehr, sehr viel Fläche nach meinem Eindruck, ne, sodass sie da auch die entsprechenden Anlagen und Infrastrukturen aufbauen können. Und das Zweite ist, es gibt auch eine ganze Reihe von Kooperationen, insbesondere mit Nordrhein-Westfalen, damit eben dieser Wasserstoff aus Rotterdam dann auch nach Duisburg oder in NRW dann weitergeleitet werden kann.
Ja, jetzt haben wir viel gehört über Kooperationen. Die haben 180 Partner in der Welt, mit denen sie überlegen, was zu machen. Sie haben diese Kooperation mit Westdeutschland. Die haben noch einige weitere auch in Europa. Jetzt sitzen wir beide ja in Hamburg. Marc Oliver, wir haben hier auch einen großen Hafen. Wie ist denn da so das Verhältnis? Also ist Hamburg bei diesem grünen Wandel so ein Boot mit Rotterdam oder machen die sich gegenseitig Konkurrenz?
Den Luxus, den der Hafen in Rotterdam hat mit seinen künstlich aufgeschütteten Landflächen, die hat Hamburg natürlich nicht. Da ist wirklich Platzmangel angesagt. Aber hier ist es eher so, Neues entsteht dort, wo Altes verschwindet. Siehe Moorburg, wo eben erst das alte Kohlekraftwerk stillgelegt werden musste, bevor jetzt ein Elektrolyseur Platz hat. Dadurch kommt Rotterdam vielleicht schon schneller voran. Dadurch, dass sie mehr Platz haben einfach und da sich nicht über den Kopf drum machen müssen, wo kommt jetzt die neue Wasserstoffanlage hin. Und trotzdem ist zumindest im Moment, in dieser Pionierzeit, gar nicht so viel zu spüren von Konkurrenz zwischen den Häfen.
And we can only do that together. So energy transition is something that we see we should not compete on, because we have to work together in order to make this a reality.
Er sieht den Hamburger Hafen also nicht als Konkurrenz, sondern als Partner. Um den grünen Wasserstoff groß zu machen, braucht es eben ganz viele Projekte. So sieht er das. Also nicht entweder Rotterdam oder Hamburg, sondern am besten beide zusammen.
Marc Oliver, vielen Dank für deine Recherche.
Sehr gerne, hat auch Spaß gemacht.
Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an klima@ndr.de. Und wenn ihr noch mehr Klima-Input braucht, dann hört doch mal rein in den Podcast unserer Kolleginnen und Kollegen vom ARD Weltspiegel. Die haben sich vor kurzem ausführlich mit Waldbränden beschäftigt, blicken nach Kanada und sie beleuchten mit ARD-Wetterexperte Carsten Schwanke, welche Auswirkungen die großen Brände auf dem Globus auf die Erderwärmung haben. Den Weltspiegel-Podcast findet ihr jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Von uns hört ihr wieder in 2 Wochen. Dann geht's hier ums Essen. Weniger Fleisch gleich weniger CO2-Emissionen, das ist in vielen Fällen ein Fakt. Aber wie viel Fleisch ist noch okay fürs Klima? Wie sieht eine klimabewusste Ernährung konkret aus? Wir waren in einer Kantine der Uni Oldenburg, die als Vorreiter gilt, tausende Essen am Tag hat und die sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Für heute war es das von uns. Macht's gut, bis ganz bald.
Tschüss.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.